Hallo und herzlich willkommen bei Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und das ist Folge 165. Wir befinden uns im Jahr 1936, genauer gesagt am 6. Juli 1936. Damals erscheint A Murder in Mesopotamia von Agatha Christie im Collins Verlag, wie üblich unter dem Label Collins Crime Club. Die amerikanische Ausgabe ist dieses Mal etwas später dran, sie kommt aber noch im gleichen Jahr. In Deutschland erscheint die erste Übersetzung im ersten Kriegsjahr 1939 unter dem Titel Eine Frau in Gefahr. Ein Titel, der nicht wörtlich ist, aber irgendwie auch passt. 1954 dann erscheint eine neue Übersetzung im Scherzverlag, jetzt unter dem Titel Mord in Mesopotamien. Und diesen Titel trägt auch die aktuelle Übersetzung von Michael Montek. Der Roman wurde verfilmt als Teil der Fernsehserie Agatha Christie's Poirot, wie immer mit David Suchet als Hercule Poirot. Wie so oft wird Captain Hastings in die Geschichte hineingeschrieben. Er drängt damit die Krankenschwester Amy Lederer, die Poirot im Buch bei seinen Ermittlungen assistiert, etwas in den Hintergrund. Auch sonst gibt es in der Verfilmung eine Reihe von Abänderungen, wie meistens sind manche gut und andere wirklich nicht nötig. Aber der Kern der Story bleibt absolut erhalten. Es gibt auch eine Hörspielversion von der BBC mit John Moffat als Monsieur Poirot. Poirot wird in beiden Adaptionen wunderbar verkörpert. John Moffat und David Suchet sind einfach geniale Poirots, fast egal, wo sie mitspielen. Und doch gefällt mir in diesem Fall das Buch deutlich besser. Vor allem liegt das meiner Meinung nach daran, dass es sich mehr Zeit lässt. Ein Hinweis noch zum Cover der Originalausgabe. Ja, ich weiß, die bekommt man heute natürlich nicht mehr so einfach und auch die Faksimile-Ausgabe, die vor etlichen Jahren erschienen ist, ist inzwischen vergriffen. Aber das Cover, wer sich's anschauen möchte, auf der englischen Wikipedia-Seite zum Roman Murder in Mesopotamia, da ist das Cover zu sehen. Also was ist mit dem Cover? Es stammt von Robin McCartney, der hat dann später noch zu drei weiteren Werken von Agatha Christie die Cover beigesteuert. McCartney war nicht nur Illustrator, er war vor allem Architekt, ein recht bekannter sogar, und als Architekt, das vermutet man vielleicht nicht auf den ersten Blick, begann er seine Karriere bei Ausgrabungen, zum Beispiel ab 1934 in den Camps der Mallowans, also von Agatha Christie und ihrem Mann Max Mallowan. Dort ist er nicht nur wegen seiner Kompetenz, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit gerne gesehen. Max Mallowan schreibt später: "He was a man endowed with a cast iron stomach, in few words, assets that I have always regarded as indispensable on a survey." Er war ein Mann mit einem eisenharten Magen und von wenigen Worten. Eigenschaften, die ich bei einer Expedition immer als unverzichtbar angesehen habe. Es ist eine ganz interessante Vorstellung, finde ich, dass Mac, wie Agatha Christie ihn immer genannt hat, nicht nur das Buchcover gestaltet hat von Murder in Mesopotamia, sondern auch an der Entstehung des Hauses, das in diesem Buch beschrieben wird, das der Tatort ist, dass er auch an der Entstehung maßgeblich beteiligt war. Allerdings hatte ein Architekt bei einer Ausgrabung damals eigentlich eine andere Aufgabe, aber dazu später. Denn damit kommen wir zum Setting. Der Roman spielt zum allergrößten Teil in einem Ausgrabungscamp. Tel Jeremiah heißt der Hügel, in dem gegraben wird, in der Nähe von Hassaniyeh, beides Orte, die es nicht gibt. Auch wenn in der Nähe von Kirkuk, das wird im Roman genannt und gibt es wirklich, im Nordirak, in der Nähe liegen oder lagen jede Menge reale Ausgrabungsstätten. Unter diesem fiktiven Tel Jeremiah, also einem Hügel, liegt eine nicht näher bezeichnete assyrische Großstadt vergleichbar mit Ninive. Die Ausgrabung wiederum wird finanziert von der amerikanischen University of Pittstown. Auch die ist eine Erfindung. Die Bezeichnung Camp, Ausgrabungscamp, sollte übrigens nicht missverstanden werden. Es gibt hier keine Zelte, sondern eben dieses Haus mit mehreren Höfen und Nebengebäuden. Und dann die Ausgrabungsstätte, die liegt ein bisschen entfernt, aber in diesem Haus wohnen dann eigentlich alle, wenn sie nicht gerade als Arbeiter aus den nahegelegenen Dörfern kommen. Amy Lederer stattet uns ganz klassisch, ganz Golden Age of Detection, mit einem Plan des Haupthauses aus. Es ist um einen Innenhof herum gebaut, auf den alle Türen und die meisten Fenster hinausgehen. Wie so oft, wenn sie Orte beschreibt, greift Agatha Christie auf ihre realen Erfahrungen zurück, hier ganz besonders. Denn auch wenn der Name des Camps erfunden ist, es ähnelt sehr stark dem Camp in Jaggar Bazaar, wo Agatha und Max Mallowan seit 1935 tätig sind. Und die Personen tragen zwar erfundene Namen, aber einige davon, und eine ganz besonders, erinnern an das Ausgrabungscamp in Ur, wo Agatha Christie 1930 ihren zweiten Ehemann Max kennenlernt. Apropos Personen. Ein zumindest potenzielles Problem dieses Romans liegt darin, dass es sehr viele davon gibt, zumindest viele verdächtige Personen. Aber Agatha Christie orientiert sich eben an der Realität und deshalb führt sie uns all diese Rollen und Funktionen und Menschen vor, die in einem solchen Ausgrabungscamp tätig sind. In manchen Expeditionscamps waren die zumeist männlichen Archäologen nicht unter sich. Das galt für das Camp in Ur. Das wurde zwar von Sir Leonard Woolley geleitet, die eigentliche Autorität dort war aber seine Ehefrau, Lady Catherine Woolley. Und die war mehr als nur ein Vorbild für Louise Leitner, die Ehefrau des Expeditionsleiters in Murder in Mesopotamia. Dieser Eindruck drängt sich sofort auf, wenn man den Roman liest und auf der anderen Seite liest, wie Agatha Christie Catherine Woolley in ihrer Autobiografie beschreibt. Und ich werde auf diese Ähnlichkeit in dieser und in der nächsten Folge immer wieder zurückkommen, denn sie hat ihre Grenzen, die interessant sind. Natürlich störte eine Ehefrau oder überhaupt eine fachfremde Person das Gefüge eines Ausgrabungsteams. Und so war es sowohl Agatha Christie als auch Catherine Woolley als auch Louise Leitner sehr wichtig, dass sie sich im Camp nützlich machen konnten, ihre Aufgabe hatten, nicht einfach nur dabei waren und allen im Weg standen. Agatha Christie zum Beispiel war nicht nur an der Aufsicht über die Arbeiter beteiligt, sondern sie nahm extra Zeichenunterricht, um die ausgegrabenen Artefakte grafisch festhalten zu können. Das war eine wichtige Tätigkeit, denn sowohl innerhalb der Wissenschaftscommunity als auch in der Öffentlichkeitsarbeit, also sozusagen der Werbung nach außen, war man auf diese Zeichnung angewiesen. Ja, es gab damals natürlich schon lange Fotografien und auch in jedem Camp gab es einen Fotografen, so auch in dem fiktiven Camp in unserem Roman hier. Aber Fotos waren doch immer noch nicht detailliert genug. Es kam letztlich auf die Feinheiten an und die waren eben am besten durch Zeichnungen darzustellen. Auch Catherine Woolley, die war zwar ursprünglich als Krankenschwester zum Ausgrabungsteam von Leonard Woolley gekommen, aber sie wurde fest angestellt, 2 Jahre später, als Illustratorin, bevor sie dann den Ausgrabungsleiter heiratete. Louise Leitner schließlich wird nachgesagt, dass sie eigentlich kein Interesse an Archäologie habe. Aber das stimmt nicht. Sie kann kundig über das reden, was im Camp passiert, und sie macht sich nützlich vom Zeichnen bis zum Zusammensetzen der gefundenen Scherben. Aber zurück zu Murder in Mesopotamia und zum Problem der vielen Personen. Die Verfilmung löst es, indem sie 3 Personen weglässt. Die Hörspielversion wiederum behält alle Personen, ist also vollständiger, aber weil sie dann doch an manchen Stellen kürzt und wir nur die Tonspur als Unterscheidungsmerkmal haben, fällt es gelegentlich schwer, die Personen zu unterscheiden. Also ich hatte zumindest meine Probleme damit, herauszufinden, wer denn da nun genau sprach und irgendwie war es auch egal, weil sie nicht so richtig unterscheidbar wurden, die Personen. In ihrem Roman dagegen spielt Agatha Christie eine Trumpfkarte aus. Und diese Trumpfkarte trägt den Namen Amy Leatheren. Diese Krankenschwester, die eher zufällig zum Team stößt, beschreibt im 5. Kapitel als Ich-Erzählerin ihren ersten Eindruck von den Teammitgliedern. Und weil sie das so lebendig und humorvoll tut, nehmen all diese Mitglieder, diese unterschiedlichen Personen, sofort unverwechselbare Gestalt an. Und das bleibt dann auch. Tel Jeremiah ist, so wie die Grabung von Leonard Woolley in Ur, ist eine langjährige Grabung, bei der manche Mitglieder lange bleiben, andere je nach Saison kommen und gehen. Es sorgt natürlich für etliche gruppendynamische Spannungen und Verwerfungen, so auch hier, aber, das wird immer wieder gesagt, da ist noch mehr Spannung in der Luft. An der Spitze dieses Camps der Ausgrabung steht Professor Eric Leitner, ein schwedischstämmiger US-Amerikaner, ein sehr bekannter Archäologe. Er hat die Ausgrabung organisiert, für ihre Finanzierung gesorgt und er leitet sie. Seit knapp 2 Jahren ist er verheiratet mit Louise und ganz offensichtlich vergöttert er sie. So kann er natürlich nicht nachvollziehen, warum einige andere Teammitglieder sie nicht leiden können. Und er macht sich große Sorgen um sie, nicht deshalb, sondern weil viele Ängste sie plagen. Offenbar hat sie Probleme und da vermutet er alles Mögliche dahinter, aber er engagiert auf jeden Fall aus diesem Grund die englische Krankenschwester Amy Letheran als eine Art Gesellschafterin für seine Frau. Dr. Leitner ist ein leidenschaftlicher Archäologe, es gelingt ihm aber auch mühelos, seine Begeisterung weiterzugeben. Das bemerkt selbst Amy Letheran, die für Archäologie nun gar nichts zu tun hat. Eine weitere Parallele. Wie bei Dr. Leitner war das auch eine besondere Begabung von Leonard Woolley. Auch schon Jahre dabei in diesem Camp ist Miss Johnson, eine englische Archäologin. Sie wird an einer Stelle etwas respektlos als General Bottle Washer bezeichnet, also so irgendwie als Mädchen für alles, aber sie ist dann doch deutlich mehr. Sie ist eine Stütze der Ausgrabung, fast 50, sie kommt aus Yorkshire, ist bodenständig und verlässlich, sicher keine attraktive Frau, aber hochkompetent und ein wunderbarer Mensch mit hoher Loyalität. Richard Carey, der Architekt, ist ebenfalls ein langjähriger Kollege von Dr. Leitner. Die beiden haben schon viel zusammengearbeitet, kennen sich seit 10 Jahren. Er ist fast 40. Nach der Beschreibung von Nurse Letheran ist er gleichzeitig unglaublich gut aussehend und hat das Aussehen eines Totenschädels. Die Gesichtshaut spannt sich sehr eng über die Schädelknochen und das fasziniert sie. Als Architekt ist Richard Carey eigentlich weniger, allerdings auch, für die Häuser zuständig, in denen die Archäologen, ihre Ehefrauen und auch manche der Arbeiter wohnen, sondern er rekonstruiert, wie die Häuser und Paläste der versunkenen Kulturen ausgesehen haben müssen. Denn auf den ersten Blick kann man das ja überhaupt gar nicht erkennen, wie jetzt die Steine aufeinander gehört haben oder was die eine Mauer, die man halb verfallen findet oder nur halb vollständig, welche Funktion sie in diesem Gebäude einmal gehabt hat. Und dazu ist es gut, einen Architekten dabei zu haben. Und so war das eben bei Richard Carey oder so war das bei Mac, dem Architekten, den die Mallowans dabei hatten und der dann auch das Buchcover gezeichnet hat. Dr. Leitner, Johnson und Carey waren jahrelang ein Team. Manche der aktuellen Spannungen sind vielleicht darauf zurückzuführen, dass zu diesem eingeschworenen Dreigespann nun so viele neue Personen dazugekommen sind, darunter eine Ehefrau. Bruder Lavigny, ein französischer Geistlicher aus Karthago, hat die Aufgabe, die uralten Schriften auf den Funden zu entziffern, zu dekodieren, wie es Amy Letheran in ihre Bildwelt übersetzt. Er ist erst seit wenigen Wochen im Team. Im Ausgrabungsteam von Leonard Woolley in Ur übrigens hat ein anderer Geistlicher, Father Burroughs, ein Jesuit, eine ganz ähnliche Aufgabe. Wieder eine Parallele. Nur wenig länger dabei als Lavigny ist ein amerikanischer Fotograf, Carl Reiter. Er ist ein etwas unbeholfener junger Mann, dem geht immer irgendwie was kaputt, vor allem wenn er in der Nähe von Louise Leitner ist. Und so wird er gelegentlich, ja vielleicht ein wenig öfter, auch Zielscheibe des Spotts. Der Archäologe Joseph Mercado ist nicht neu dabei, er ist seit 2 Jahren mit im Camp und er hat seine junge Frau Marie mitgebracht. Sie kann Louise Leitner aus naheliegenden Gründen nicht leiden, denn Joseph Mercado, deutlich älter als seine Frau, ist von Louise Leitner fasziniert. Marie übrigens, sie hat mit Archäologie nun wirklich nichts am Hut. Wir erleben sie fast nur, wie sie sich die Haare wäscht, die Nägel macht oder Louise Leitner angiftet. Nach deren Tod behauptet sie natürlich, ihre beste Freundin gewesen zu sein. Dann ist da noch Bill Coleman, ein junger Engländer, auf seiner ersten Ausgrabung. Er ist ein lebenslustiger und, naja, manchmal ganz witziger junger Mann und ist eher durch Zufall in diese Expedition geraten. Er ist einer von diesen schwachen jungen Männern bei Agatha Christie, die nicht wirklich wissen, was sie im Leben wollen und die sich deshalb irgendwo hinschicken lassen, damit sie sich auch mal nützlich machen. Nicht umsonst wird er an einer Stelle mit den Charakteren des Humoristen P.G. Woodhouse verglichen. Archäologie scheint in jedem Fall nicht seine Passion zu sein. Dafür flirtet er gerne mit den Frauen in seiner Umgebung und scheint ein wenig in die Tochter des Arztes verliebt. erst eines von den vielen Beispielen dafür, dass der Vorwurf an eine junge Generation, sie wäre nur auf Work-Life-Balance mit dem Schwerpunkt auf Life aus, also dass dieser Vorwurf zeitlos ist. Ironischerweise ist er es, der als Zeichner in diesem Camp die Aufgabe Agatha Christies übernimmt. Und dann ist da schließlich noch der junge Amerikaner David Emmert. Er ist auch in seinem zweiten Jahr mit dabei. Ein ruhiger, verlässlicher, humorvoller Mann, und als der Mord geschieht, behält er als einer der wenigen die Ruhe. In David Emmert scheint Agatha Christie ein wenig von ihrem eigenen Mann hineingelegt zu haben. Das befreit ihn übrigens nicht von jedem Verdacht. Es hätte durchaus dem Humor Agatha Christies und auch dem ihres Mannes entsprochen, ihn hier zu einem kaltblütigen Mörder zu machen. Der Roman beginnt langsam. Er robbt sich sozusagen an die Handlung heran. Und es ist naheliegend, dass vor allem die Verfilmung, aber auch das Hörspiel am Anfang stark gekürzt haben. Es beginnt mit einem für die klassische Epoche des Kriminalromans typischen Vorwort. Da wird eine Erklärung gegeben, warum jetzt ein Manuskript veröffentlicht, ein Fall an die Öffentlichkeit gebracht wird. Und dadurch entsteht eine Art Pseudorealität, als ginge es um Real Crime, als ob eine wirkliche Person hier ein Manuskript irgendwo gefunden oder, naja, irgendwas zu Papier gebracht habe und das dann veröffentlicht. Verfasst ist das Vorwort zumindest von Dr. Riley, dem Allgemeinmediziner aus Hassanier, der ins Ausgrabungscamp gerufen wird, wenn ein Arzt vonnöten ist, und der Mrs. Leitner nach ihrem Tod untersucht. Er erklärt, wann der Fall stattgefunden hat, vor 4 Jahren, und dass nun zu viele Gerüchte sich um diesen Fall ranken, so dass die Flucht nach vorne angetreten werden muss. Wie gesagt, ganz typisch für einen Kriminalroman Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann übergibt er den Erzählerstaffelstab an die englische Krankenschwester Amy Letheren, die erst kurz vor dem Mord zur Expedition gestoßen ist, übrigens auf Vermittlung von Dr. Riley. Amy Letheren ist als Ich-Erzählerin auf den ersten Blick eine unspektakuläre Wahl. Sie ist nicht die klassische, selbstbewusste und halsbrecherisch risikofreudige junge Frau, die so typisch für Agatha Christie ist. Sie ist keine Tuppence Beresford. Doch sie macht ihre Sache ausgezeichnet, sowohl als Erzählerin als auch als Assistentin von Hercule Poirot. In der Verfilmung muss sie diese Aufgabe an Captain Hastings abtreten, und das ist schade. Aber sie kommt nicht gleich zum Zug, denn auch das erste Kapitel wird noch in der dritten Person von Dr. Riley geschrieben. Er stellt kurz Miss Letheren vor, wie sie auf ihre erste Begegnung mit ihrem neuen Arbeitgeber, dem Ehemann des Mordopfers Dr. Leitner, wartet. Im zweiten Kapitel übernimmt dann endlich Amy Letheren. Sie erzählt, warum sie überhaupt im Irak war. Sie berichtet von ihrer ersten Begegnung mit Dr. Riley und dann auf dessen Vermittlung mit Dr. Leitner, dem amerikanisch-schwedischen Archäologen. Sie erzählt, dass er sie engagiert habe, um seine Frau zu begleiten, die, wie er es umschreibt, Launen hat. Nurse Letheren ist nicht begeistert, denn ihrer Erfahrung nach ist das eine Umschreibung für Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Er beruhigt sie zwar, das sei es gar nicht, aber worum es genau geht, warum seine Frau Hilfe braucht, das verrät er ihr und uns an dieser Stelle noch nicht. Es ist eigentlich erstaunlich, dass sie unter diesen Bedingungen diesen Auftrag überhaupt annimmt. Vielleicht steckt doch mehr von einer jungen Abenteurerin in ihr, als es auf den ersten Blick scheint und als es ihr vielleicht selbst bewusst ist. Aber noch immer ist sie in Bagdad, noch immer nicht im Camp. Stattdessen lesen wir eine Menge Klatsch. Das dritte Kapitel heißt passend Gossip. Agatha Christie variiert häufig, wie sie die handelnden Personen einführt. Sie tut das in der Regel oder in vielen Fällen, indem wir ihnen begegnen, indem sie miteinander sprechen oder interagieren. Hier allerdings werden die Personen eingeführt, indem wir Halbwahrheiten über sie hören, verbreitet von Menschen, die sie kaum kennen. Vor allem Halbwahrheiten, Klatsch über Mrs. Leitner, eine wunderschöne Frau, nicht mehr ganz jung, aber mit einer eigenartigen Faszination. Und wir hören von einer seltsamen Stimmung in dem Camp, als sei dort irgendetwas nicht in Ordnung. Diejenigen, die das erzählen, bekommen es nicht ganz zu fassen, können nicht sagen, warum es da eine seltsame Stimmung gibt. Es wird auf Mrs. Leitner geschoben, aber irgendwie so ganz klar ist das nicht. Wir werden auf jeden Fall durch diese Bemerkungen, durch diese Vermutungen, dieses Raunen auf etwas schwer Fassbares, Seltsames, Bedrohliches vorbereitet. Diese Anlage des Eingangsteils wirkt sperrig, in sich verschoben, nicht ganz rund, irgendwie nicht so professionell, wie man das von Agatha Christie gewohnt ist. Mir ist erst später aufgefallen, dass diese Anlage eigentlich einer Ausgrabung gleicht. Wir legen Schicht für Schicht frei. Das Bild wird immer klarer. Zunächst gibt es Vermutungen und die Dinge geraten irgendwie durcheinander, nicht in der richtigen Reihenfolge. Bis das vierte Kapitel beginnt, das den treffenden Titel trägt »I arrive in Hassanier«, »Ich komme in Hassanier an«. Und damit haben wir sozusagen die entscheidende Ausgrabungsschicht dieses Romans erreicht. Doch vieles ist weiter rätselhaft, so wie für Dr. Leitner und sein Team, die einen Scherbenhaufen ausgraben und ihn erst noch zusammensetzen müssen. So ist es mit uns, wenn wir diesen Roman lesen. Und dann ist immer noch nicht klar, was die Menschen, zu denen diese Scherben gehören, einst bewegt hat. Es ist ein geschickter Einstieg, finde ich, auch wenn es zunächst etwas rumpelig wirkt. Und am Ende ist, finde ich jedenfalls, immer noch das eine oder andere im Unklaren, auch wenn der Fall gelöst ist, aber dazu später. Mrs. Leitner is a very lovely lady. So die Beschreibung von Dr. Riley am Anfang des Romans. Er fügte aber gleich hinzu, sie sei eine meisterhafte Lügnerin und sehr sprunghaft in ihren Ideen und in ihrer Aufmerksamkeit. Und damit beschreibt er sehr gut das zwiespältige Bild, dass die Umgebung von Louis Leitner von ihr bekommt. Allgemein wird angenommen, ich sagte es ja schon, dass der Charakter von Louis Leitner auf dem Charakter von Lady Catherine Woolley beruht, der Ehefrau von Sir Charles Leonard Woolley. Ausgrabungsstätte in Ur. Von Agatha Christie habe ich dazu keine Aussage gefunden. In ihrer Autobiografie erwähnt sie zwar Lady Catherine Woolley sehr ausführlich, aber Murder in Mesopotamia mit keinem Wort. Aber Max Mallowan hat sich entsprechend geäußert und offenbar, so habe ich das zumindest gelesen, war auch Catherine Woolley sich selbst dessen bewusst. Aber offenbar hat sie es nicht übel genommen, war sogar ein wenig stolz darauf, dass sie auf dieser Weise dann der Öffentlichkeit und vielleicht auch der Nachwelt präsent war. Auf den ersten Blick passt Mrs. Leitner gut in die Reihe der Schönheiten bei Agatha Christie, die sich ihrer Ausstrahlung auf die Männerwelt nicht bewusst sind. Sie verletzen unbeabsichtigt andere Menschen und das wird ihnen schließlich zum Verhängnis. Ja, irgendwie trifft das alles auch auf Louis Leitner zu. Aber es ist eben nur ein Teil ihrer Persönlichkeit. Ja, nicht nur eine Person sagt über sie, sie habe Spaß am Zerstören, aber ihr wird eben auch das andere zugeschrieben. Und das erleben wir mit, wie sie intelligent ist und einfühlsam und vor allem auch zutiefst unglücklich. Sie bringt ein schweres Paket mit. Als ganz junge Frau heiratet sie und erfährt kurz danach durch Zufall, dass ihr Mann ein deutscher Spion ist. Sie zeigt ihn an, sicher keine leichte Entscheidung, aber er kann seiner Hinrichtung entgehen, nur um kurz danach bei einem Zugunglück ums Leben zu kommen. Oder doch nicht? Jahre später erlebt sie dann mit Dr. Leitner so etwas wie einen zweiten Frühling. Louis Leitner ist eine der vielschichtigsten Frauenfiguren in Agatha Christies Werk. Sie schert sich wenig um Konvention, kann sehr schroff sein und hat wenig übrig für Eifersucht. Sie passt einfach nicht in das Frauenbild ihrer Zeit und sie nimmt für sich ganz frech in Anspruch, sowohl faszinierend und einfühlsam als auch unverschämt und ichbezogen zu sein. Interessanterweise ist es ausgerechnet die doch recht konservative Nurse Leatheren, die bereit ist, sich auf diesen komplexen und differenzierten Charakter einzulassen, auch wenn sie die Tiefe der Verunsicherung von Mrs. Leitner nur erahnt und ein wenig hilflos ihr gegenübersteht und das dann mit den Hausmittelchen und guten Ratschlägen zu kurieren versucht, die dem worum es Louis Leitner geht, nicht wirklich gerecht wird, aber sie lässt sich drauf ein. Natürlich läuft es von Anfang an auf den Mord an Louis Leitner hinaus. Agatha Christie nimmt sich aber viel Zeit, Atmosphäre aufzubauen, mögliche Motive schon anzudeuten und vor allem schenkt sie dem Mordopfer viel Aufmerksamkeit. Und dann kommt es doch ein wenig überraschend, als Dr. Leitner seine Frau erschlagen in ihrem Zimmer auffindet. Und wie gut, dass Hercule Poirot gerade auf der Durchreise ist. Natürlich ermittelt in diesem Roman auch die Polizei. Auch wenn es gewöhnungsbedürftig ist, historisch ganz korrekt, haben dabei die Einheimischen übrigens wenig mitzureden. Es gibt irakische Mitglieder der Polizei, aber die leitenden Positionen sind von Engländern besetzt. So führt hier Captain Maitland die Ermittlungen. Er ist einer der bei Agatha Christie überraschend häufigen Kriminalbeamten, die ihre eigenen Fähigkeiten gut einschätzen können. Und so kommt er recht schnell zu dem Schluss, dass für ihn das Ganze eine Nummer zu groß ist. Warum dieser Fall für ihn herausfordernder ist als etwa die Schlichtung arabischer Blutfäden, sagt er nicht, aber wir wollen ihm mal glauben. Insofern auftritt Hercule Poirot später als je zuvor. Wie kommt er in den Irak? Mir ist schleierhaft und es hat mich an der Verfilmung am meisten genervt, dass dort eine Art hanebüchener Rahmenhandlung aus dem Hut gezaubert wird. Poirot folgt der Gräfin Rossakoff nach Bagdad, die dort aber nie auftaucht, sich nicht einmal meldet, so oft der arme Poirot im Hotel nachfragt, ob nicht die Gräfin für ihn angerufen hat. Ich finde, das ist völlig unnötig und es ist eine wenig elegante Facette all der Bemühungen, Poirot unbedingt mit einem Privatleben auszustatten, in dem Frauen eine erotische Rolle spielen. Der Roman macht das klassisch pragmatisch. Poirot hat in Syrien einen Militärskandal aufgeklärt und will vor seiner Rückreise nochmal in Bagdad vorbeischauen, sozusagen auf einem wohlverdienten Tourismustrip nach harter Arbeit. Auf dem Weg dorthin kommt er durch Hassanieh und Dr. Riley vermutet zu Recht, dass Poirot der Versuchung, einen so spektakulären Mord aufzuklären, nicht widerstehen kann. So hat nach ungefähr einem Drittel des Buches Monsieur Hercule Poirot seinen ersten Auftritt und er behält von dort an die Zügel fest in der Hand. Nach dem Ende des Falles fährt er übrigens nach Europa zurück mit dem Orient Express. Ob er dabei einen seiner berühmtesten Fälle löst, ist nicht klar. Das Jahr stimmt so ungefähr, aber Murder in Mesopotamia spielt im Sommer und Murder on the Orient Express definitiv im Winter. Das wäre dann eine lange Heimreise. Poirot ist genial in seinen Ermittlungen, wie immer. Auch wenn moderne Methoden wie die Abnahme von Fingerabdrücken geradezu sträflich vernachlässigt werden. Doch gerne nochmal. Es ist kein realistischer Roman über die Polizeiarbeit im Irak der 30er Jahre, sondern es ist eine Erzählung darüber, was starke Gefühle anrichten können und wie das enträtselt wird. Amy Leatheren bekommt im Lauf des Romans die Watson- oder die Hastings-Rolle zugedacht. Das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass sie fremd im Team ist, den Außenblick hat und es relativ unwahrscheinlich ist, dass sie an dem Mord beteiligt sein könnte. Sie hat gesunden Menschenverstand, ist aber auf ihre Weise ähnlich engstirnig englisch wie Arthur Hastings. Ja, sie möchte andere Länder sehen, auch den Mittleren Osten abseits der Großstadt Bagdad. Aber dann sehnt sie sich doch nach England zurück, wo die Straßen besser sind, ein Bad den Namen Bad verdient und alles irgendwie englischer ist. Wie Hastings ist sie ein Spiegelbild der Leserschaft, aber nicht immer ein sympathisches Spiegelbild. Allerdings ist sie intelligenter als Hastings und trotzdem mit ebenso viel Empathie ausgestattet. Und, das hatte ich ja schon angedeutet, es ist manchmal rührend bis komisch, wie sie allem Unbill des Lebens mit Pragmatismus, mit Küchenweisheiten und Riechsalz zu begegnen versuchst. Ich fühle mich bei ihnen, als wäre ich 6 Jahre alt, sagt Louise Leitner an einer Stelle. Von Bill Coleman wird die Krankenschwester an einer Stelle Sairi Gamp genannt. Das ist eine Krankenschwester aus Charles Dickens' Martin Chuzzlewit. Kein netter Vergleich, denn die ist regelmäßig betrunken. Das lässt sich von Amy Leatheren wirklich nicht sagen, denn trotz ihrer gelegentlichen Engstirnigkeit ist sie eine wache, scharfe Beobachterin mit trockenem Humor. Und sie dient als Übersetzerin für all die, und das werden die meisten sein, die den Roman lesen, ohne irgendeine Ahnung von Archäologie zu haben. Amy sagt ganz unverblümt, dass wir von ihr kein Lokalkolorit bekommen werden, weil sie rein gar kein Interesse an Archäologie habe. Es ergebe für sie keinen Sinn, sich lange mit Personen aufzuhalten, die längst Vergangenheit sind. Trotzdem und vielleicht eben deswegen und zum Glück für uns, beschreibt sie anschaulich, wie der Architekt Richard Carey einen jahrtausendealten Palast rekonstruiert und denkt dabei doch, »My aunt's house in Cricklewood would have made a much more imposing ruin.« Das Haus meiner Tante in Cricklewood wäre eine viel imposantere Ruine gewesen. Ihr Interesse ist handfester und gleichzeitig menschlicher, denn spannender als jeden Palast findet sie die Schülertafeln, auf denen in Keilschrift vorne die Aufgaben und hinten die Lösungsversuche zu finden sind. Auch bei ihr gibt es eine gewisse Verbindung zu jener Ausgrabungsstätte in Ur, über die Catherine Woolley herrschte. Denn sie wohnt in Bagdad im Tigris Palace Hotel, so wie Agatha Christie, nachdem sie von ihrer ersten Reise nach Ur zurückkehrt. Es wird viel ermittelt in diesem Roman, vor allem viel verhört. Wieder und wieder werden Sätze gewechselt, Poirot hat eine Menge hin und her zu wägen in seinen kleinen grauen Zellen. Und wieder hat das Ganze Ähnlichkeit mit einer Ausgrabung. Auch dort wird vorsichtig gegraben, wird das Entdeckte behutsam vom Sand, von der Erde befreit, hin und her gewägt, vielleicht zusammengekittet und schließlich ins Regal gestellt, ausgestellt, oder verworfen, als nicht richtig, nicht passend zur untersuchten Zeit. So geht auch Poirot vor. Und die obligatorische Versammlung am Ende, die bekommt hier sehr viel Raum. Dann, wenn alle Tatverdächtigen und noch einige mehr in einem Raum versammelt sind und Poirot eine Theorie nach der anderen ausbreitet, auf Herz und Nieren prüft, bis am Ende die schuldige Person feststeht. Aber, das gibt Poirot zu, wirkliche Beweise hat er nicht. Doch offenbar ist die schuldige Person so zermürbt von ihrer Tat und von Poirots akribischer Rekonstruktion dieser Tat, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, irgendetwas abzustreiten. Sein Glück oder vielleicht auch seine Genialität. Die Auflösung ist genial, ebenso wie die Mordmethode. Ja, es wurde von Anfang an, seit dem Erscheinen angemerkt, durchaus auch kritisch, das sei doch alles sehr unwahrscheinlich, unglaubwürdig. Ja. Da gibt es so manches, was die Glaubwürdigkeit sehr dehnt. Aber es hat eine innere Logik und es passt exakt zu den Charakteren, die wir beim Umblättern der Seiten immer besser kennenlernen. Und ja, ich dachte zwischendurch, wenn da mal jemand ordentlich Fingerabdrücke genommen hätte, dann sähe es anders aus. Aber es wäre ein kürzeres Buch gewesen, ein langweiligeres, und das Ganze wäre weniger herausfordernd für Hercule Poirot gewesen. Und durch die langsame, manchmal scheinbar meandernde Ermittlung schälen sich immer deutlicher der Charakter des Opfers und seine Beziehung zur schuldigen Person heraus. Und dass das immer noch nicht alles gewesen sein könnte, dazu komme ich in der nächsten Folge. Denn dazu brauche ich Spoiler, massive Spoiler. Mein Fazit, der Roman beginnt ungewöhnlich. Und auch wenn mich das an eine archäologische Ausgrabung erinnert, ist es erstmal eine interessante Beobachtung, macht aber die Irritation nicht unbedingt wett. Aber dann punktet der Roman durch stimmige Atmosphäre, eine interessante Ich-Erzählerin, einen genialen Mordplan mit einer ebenso genialen Auflösung und vor allem eine der interessantesten Frauengestalten, die Agatha Christie erdacht hat. Ja, die Autorin hat sich von Catherine Woolleys Persönlichkeit inspirieren lassen, doch sie macht etwas ganz Eigenes daraus, wie immer, wenn sie sich durch ihre Umgebung anregen lässt. Mir hat der Roman richtig gut gefallen und er hat gerade durch die eingehende Beschäftigung das Wieder- und Wiederlesen sehr gewonnen. Für mich war diese Folge übrigens noch aus einem anderen Grund ganz spannend. Denn, naja, vielleicht ist es je nachdem, wann Sie die Folge hören, nicht so klar. Aber ich habe sie kurz nach dem 5. Geburtstag dieses Podcasts aufgenommen. Nach 5 Jahren, 165 Folgen, ich hätte es eigentlich nicht gedacht. Und es macht mir immer noch Spaß. Und ich hoffe, Ihnen und euch auch. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute dabei waren. Beim nächsten Mal steige ich dann noch tiefer ein. Euch und Sie erwartet dann eine Folge, in der ich auf die Indizien eingehe, die die Autorin verstreuten. Die sind dieses Mal nicht so offensichtlich und auch nicht so vielfältig. Vor allem aber werde ich mich dann näher mit dem Charakter von Louis Leitner beschäftigen. Für heute danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.